Jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Krieg, Klimawandel, Armut. Ja, es gibt viele Gründe, warum Menschen Schutz bei uns in Deutschland suchen. Doch um sie unterzubringen und sie zu versorgen, fehlt es Ländern und Kommunen nicht nur an ausreichend Platz, sondern auch an Geld. Brandenburgs Landesregierung hat Landräte und die Oberbürgermeister an einen Tisch gebracht und es ging darum, wie man die Kommunen entlasten kann. Was bei diesem Treffen herausgekommen ist, dazu RBB-Reporter Nico Hecht.
Wir sind grundzufrieden, sagte der Landkreistagsvorsitzende Sigurd Heinze dieses Mal nach dem Flüchtlingsgipfel. Nach der ergebnislosen Runde mit Innenminister Michael Stübgen im Frühjahr bedankte sich Heinze diesmal über offenbar deutlich zugewandtere Gespräche mit Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Es war eine gute, eine konstruktive Runde. Wir haben uns natürlich auch ein paar Dinge direkt und klar sagen müssen, wie eben die Situation konkret vor Ort aussieht. Da ist also auch nicht die Hand vor den Mund gehalten worden.
Schon im März hatten die Landräte und Oberbürgermeister geklagt, sie kämen bei der Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten an Kapazitätsgrenzen, fordern deswegen Hilfen von der Landesregierung. Heute hat der Gipfel dafür ein Arbeitspapier auf den Weg gebracht mit 10 wichtigen Zielpunkten, auch solchen, die die Landräte schon länger fordern, so Heinze.
Ganz wichtig für uns, wir brauchen eine direkte, spürbare Entlastung, was die Unterbringung von Menschen vor Ort in den Kommunen angeht. Da hat das Land klare Zusagen jetzt gegeben. Und sollte es dort weiteren Bedarf geben, hat man uns in Aussicht gestellt und zugesagt, dass es dann darüber hinaus auch weitere Plätze geben, nicht nur könnte, sondern wird.
Für diese spürbare Entlastung hat der Gipfel sich nun auf einen neuen Verteilmodus geeinigt. Ein wichtiger erster Schritt, kündigt Ministerpräsident Dietmar Woidke an.
Dass ab den 1.7. diesen Jahres nur noch Menschen mit gesicherter Bleibeperspektive auf die kommunale Ebene weiterverteilt werden. Und das bedeutet natürlich, dass das Land für diese Person die Verantwortung übernimmt und sie länger in Landeseinrichtungen unterbringen wird.
Bis zum Sommer sollen dafür insgesamt 1.500 neue Plätze in den Erstaufnahmen für Geflüchtete entstehen, in Eisenhüttenstadt, Frankfurt-Oder und Wünsdorf. Zum Jahresende weitere 1.500. Wo ist dabei noch unklar? Außerdem soll es weitere Hilfen zur Schaffung von Kita- und Schulplätzen geben. Auch darüber sei man endlich im Gespräch, sagt der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, Oliver Herrmann. Hörbar erleichtert auch über deutlich mehr Anerkennung, die die Kommunen hier mit dem Ministerpräsidenten erfahren hätten, als noch im März nur mit dem Innenminister.
Wir haben von der Stimmungslage mitgenommen, dass man uns ernst nimmt, dass man die Probleme auf der gemeindlichen Ebene ernst nimmt und dass wir in den nächsten Schritten dann zu konkreten Umsetzungen kommen, die eben noch zu besprechen sind.
Bei der Staatskanzlei soll dafür eine Arbeitsgruppe gebildet werden. Das Thema bleibe also beim Ministerpräsidenten, nicht mehr nur in der Regie vom Minister des Inneren und für Kommunales, Stübgen.
Flüchtlingsgipfel in Brandenburg, Nico Hecht berichtete. Im brandenburgischen Heidesee sollen Berliner Schüler bei einem Feriencamp rassistisch beleidigt und auch bedroht worden sein. Ein Thema auch für den Brandenburger Landtag. Dort hat sich der Innenausschuss mit den Vorfällen beschäftigt. Allerdings endete die Sitzung fast in einem Eklat, wie Amelie Ernst berichtet.
Der Rechtsextremismus habe sich im Brandenburger Süden verfestigt, so Verfassungsschutzchef Jörg Müller. Das zeige sich an einer engen Verflechtung von Kampfsport, Hooligan- und Rockermilieu, aber auch an einem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Netzwerk, zu dem Sicherheitsdienste ebenso gehörten wie Baufirmen. Und trotz dieser Strukturen sei der Süden längst nicht komplett von rechts dominiert.
Nicht die Region und deren Bürger sind das Problem, sondern die dort aktiven Extremistinnen und Extremisten. Also nicht die Region und deren Bürger wird stigmatisiert, sondern aktive Extremisten werden klar und deutlich benannt. Das ist ein Unterschied zu Pauschalisierung und zur Stigmatisierung einer Region.
Auch über die politischen Verbindungen der Rechtsextremisten spricht Müller im Innenausschuss, vor allem über die zur AfD.
Außerdem betreibt die AfD eine breite Vernetzungsarbeit im ortsansässigen Bürgerbewegung wie dem Verein Zukunft Heimat. Sie praktiziert hier die Entgrenzung des politischen Extremismus in Reinform. Thematisch wird aktuell der Fokus verstärkt auf die Schwerpunkte Migration und Russland-Ukraine-Krieg gesetzt.
Nach Müllers Bericht ergreift die AfD-Abgeordnete Lena Kotré das Wort. Schon oft haben sie und ihre Fraktion den Verfassungsschutz als politisch gesteuert bezeichnet. Heute geht Kotré einen Schritt weiter und attackiert den Verfassungsschutzchef direkt.
Ich kann mich jetzt nicht für den Vortrag von Herrn Müller bedanken, weil er einfach so viel Unwahres auch enthält. Aber es überrascht mich eben auch nicht. Wir können uns ja noch mal vor Augen halten, wie Sie zu Ihrem Posten gekommen sind. Aber Herr Müller, machen Sie so weiter. Lange werden Sie das nicht mehr können, das ist Ihnen auch ganz klar.
Ist das eine Bedrohung?
Spätestens, nein, das ist natürlich
Sie, keine damit, Drohung.
Hören also, Sie Frau damit Block, auf, mit dieser Art und Weise des Frau Umgangs.
Block. Also Sie werden das ja nicht mehr allzu lange machen können. Wir haben ja die Umfrageergebnisse oder die Umfragen vor Augen.
Die Ausschussvorsitzende Marlene Block greift ein. Doch die AfD bleibt bei ihrer Strategie. Institutionen wie den Verfassungsschutz stetig und immer wieder in Frage stellen und vom Rechtsextremismus ablenken.
Gucken Sie mal ein bisschen mehr in Richtung die linke Ecke und nicht bloß nach rechts, ja, weil das völlig, ich sag mal, völlig daneben ist. Ja, was Sie aber machen, Sie lassen sich politisch missbrauchen und Sie sind in meinen Augen der politische Wegbereiter als Verfassungsschutz und nicht mehr neutral,
sagt AfD-Politiker Daniel Freiherr von Lützow. Und statt über die mutmaßlich rassistischen oder rechtsextremen Vorfälle in Heidesee und Burg zu diskutieren, sehen sich die Abgeordneten der anderen Fraktionen und Innenstaatssekretär Markus Grünewald nun in der Pflicht, den Verfassungsschutz und dessen Präsident gegen die Angriffe zu verteidigen.
Herr Müller ist der richtige Mann an der richtigen Stelle. Er wird genauso weitermachen wie bisher, Frau Abgeordnete Coutré. Er genießt bundesweites Renommee. Er schaut nach beiden Seiten, nach links und nach rechts. Aber wir haben in Brandenburg kein Linksextremismusproblem, sondern ein Rechtsextremismusproblem.
Doch das Selbstvertrauen der AfD wächst. Demokratische Institutionen wie der Verfassungsschutz werden immer aggressiver in Frage gestellt. Und die aktuellen Umfragewerte bestärken die AfD in ihrer Strategie.
Aufgeheizte Stimmung also bei der Sitzung des Innenausschusses. Aus Potsdam war das Amelie Ernst. Die Heizungswende soll kommen. Jede neue Anlage in Deutschland soll künftig mit 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Noch ist das Gesetz dazu nicht durch, aber die Handwerker, die machen Druck auf die Politik, denn sie verlangen verbindliche Ansagen, damit sie auch planen können. In Brandenburg gab es jetzt einen Wärmepumpengipfel und RBB-Reporter Thorsten Südow war für uns mit dabei.
In klar verständlicher deutscher Sprache müssten die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes formuliert sein. Und Zeitdruck zum Heizungstausch müsse herausgenommen werden, fordern Handwerker und Schornsteinfeger beim sogenannten Wärmepumpengipfel in Götz. Einfach eine Wärmepumpe in ein älteres Gebäude einzubauen, damit sei es nicht getan, berichtet Kai-Jürgen Reddich aus Oranienburg, der mit 8 Kollegen Heizungen aller Typen einbaut.
Man muss das gesamte Haus sehen, man muss die Dämmung sehen, man muss den Wärmebedarf sehen, wie ist der ausgelegt und wie ist das Haus ausgelegt, wie viel Wärmebedarf habe ich, was für eine Wärmepumpe kann da rein, das kann man errechnen und dann kann man sehen, ob man eine wirtschaftliche Anlage bauen kann oder nicht.
Aus dem Bundeshaushalt soll der Wärmepumpeneinbau laut Gesetzentwurf mit mindestens 30% gefördert werden. Dennoch bräuchten Hausbesitzer Geduld.
Teilweise haben wir bis zu einem Jahr, je nachdem, was da eingebaut werden soll oder eingebaut werden kann. Die Lieferfähigkeit ist etwas besser geworden teilweise, aber in speziellen Sachen warten wir doch schon sehr, sehr lange.
Mehrere 10.000 Euro müssten für den Einbau einer klimaschonenden Wärmepumpe einkalkuliert werden, rechnet Erik Debertshäuser vom Brandenburger Fachverband Sanitär Heizung. Klima vor. Für große ältere Häuser in Dörfern müssten auch andere abgasarme Heizlösungen erlaubt werden.
Zum Beispiel dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung oder Brennstoffzelle, Solarthermie, Photovoltaik, aber eben auch die Biomasse mit Holz zu heizen, um einen Mix zu haben an Technologien, die zu dem Gebäude vielleicht sogar besser passen als die Wärmepumpe.
Zum Nadelöhr beim schrittweisen Heizungsumbau mit mindestens 65% erneuerbare Energie drohe der Mangel an Handwerkern zu werden, schildert Fachmann Debertshäuser.
Wir haben ungefähr noch 460.000 bestehende Gas- und Ölheizungen im Land Brandenburg. Und wenn wir die jetzt alle umrüsten wollen auf Wärmepumpen, bräuchten wir mit dem Bestand 38 Jahre. Wir brauchen zusätzliche 2.500 Monteure, um diesen Bereich abdecken zu können.
Das Bundesbauministerium hat noch einmal darauf hingewiesen, dass es 10-jährige Übergangsfristen gibt.
Thorsten Südow war das über einen Wärmepumpengipfel in Brandenburg. Eine große schwarze Rauchwolke, die stand am Dienstag über Karls Erdbeerhof im brandenburgischen Elztal. Dort hatte es gebrannt. 10 Menschen wurden wegen Rauchgasvergiftungen medizinisch behandelt. Es ist der Feuerwehr zu verdanken, dass die Sache am Ende nicht ganz so schlimm ausging, denn inzwischen ist der Hof schon wieder geöffnet. RBB-Reporter Carsten Steinmetz hat sich dort umgesehen.
Dieser Bereich wird für dein zukünftiges Vergnügen umgekrempelt. Da steht auf dem Bauzaun, der die Brandstelle abgrenzt. Dahinter ist eine verkohlte große Rutschbahn zu sehen, außerdem Mauerreste, die zu einem Stall gehört haben und eine Verkaufsstelle, die nur noch aus schwarzen Balken besteht. In der Luft liegt immer noch der Geruch von verbranntem Holz. Viele Besucherinnen und Besucher bleiben hier stehen, schütteln den Kopf, machen Fotos.
Naja, ist schon traurig, dass so etwas passiert. Ja. Man weiß ja auch nicht, ob es Brandstiftung war oder ein technisches Versagen. ist traurig, aber die sind ja bemüht, schnell wieder etwas aufzubauen.
Für Erwachsene ganz schlimm und für Kinder, denke ich mal, also auch nicht schön. Ne? Hätte ich nie gedacht, dass hier so was passieren kann.
Aber zum Glück wurden die Tiere noch alle gerettet, ja.
Ziegen, Schweine und Schafe sind wohlauf. 10 Menschen wurden bei dem Brand nur leicht verletzt. Neben der abgesicherten Brandstätte laufen die Fahrgeschäfte, als wäre nichts geschehen. Normalbetrieb herrscht auch in der großen Markthalle. Ulrike Dahl, Personalchefin von Karls Erlebnisdorf, freut sich, dass es weitergeht.
Es ist ja auch wie eine Erleichterung und eine frohe Botschaft, die dann einmal durchs Land geht. Ne? Über uns schwebt das große Gefühl der Dankbarkeit, totale Dankbarkeit. Dieser großartige Einsatz von erstmal unseren Karlsianern, dann von den freiwilligen Feuerwehren. Dann ist das eine Solidaritätswelle, die wir hier empfangen haben.
Unter anderem nimmt der Berliner Zoo 4 Schafe von Karls Erlebnisdorf vorübergehend auf. Kriminaltechniker ermitteln jetzt die Brandursache. Die Feuerwehr schätzt, dass der Schaden in 6-stelliger Höhe liegt. Karls Erlebnisdorf macht sich unterdessen schon Gedanken über den Neuaufbau an der Brandstelle.
Es soll schöner werden als vorher. Das ist ja immer eine Chance, auch wenn man sowas verändert. Also ich glaube, unsere Attraction-Designer, die arbeiten schon in den Köpfen. Was können wir jetzt daraus machen?
Ende gut, alles gut, sagt Ulrike Dahl von Karls Erlebnisdorf. Der Beitrag war von Carsten Steinmetz und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.